Das bin ich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt oder wer das merkt, aber heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur, was passiert ist, auch mit der Einsegnung, und Paul, da bin ich ganz bei dir, es ist ein sehr bewegender Moment. Es ist geistlich gesehen etwas ganz Besonderes, was wir heute Morgen erleben. Und ich bin überwältigt, dass Gott es schon wusste. Bei der Planung im Dezember, Arthur kann sich erinnern, Arthur hat mich eingeteilt zum 16. Januar zum Predigen. Ich konnte nicht eigentlich, ich wollte es verschieben auf den März, weil in der Firma ist viel los und ich schaff's nicht. Aber der Herr hat mir ein Thema gegeben, damals schon, weil er wusste, dass dieser Tag heute kommt, und das Thema passt wie die Faust aufs Auge. Und ich bin so überwältigt über das, Paul, was du und wie du das gemacht hast. Deine Bibelstellen, die du gewählt hast, die passen in die Predigt hinein, und wir haben uns nicht abgesprochen, ihr werdet es später sehen, es ist echt interessant. Wir sind leider von der Zeit ein bisschen fortgeschritten, ich muss ein bisschen schnell reden, obwohl ich mir selbst eine Regieanweisung gegeben habe, langsam zu reden, aber versucht dabei zu sein. Wir sind jetzt schon 16 Tage in diesem Jahr. Mein Ständer fliegt hier auseinander. Und 16 Tage in diesem Jahr, das bedeutet 4,4%. Was bedeutet das, wenn 4,4% von 100% noch offen sind, schon verbraucht sind? Der Rest steht vor uns. Wir haben über 96% an Möglichkeiten in diesem ganzen Jahr. Was machen wir mit diesem ganzen Jahr? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wen heiraten wir? Wie viele Kinder? Welche Kinder geben wir wieder ab? Welches Auto? BMW, VW? Welchen Beruf machen wir? Wie gestalten wir die Rente? Was machen wir? Was ist dran? Und bei uns, bei Alina und bei uns jetzt in der Familie geht es darum, die Frage, ganz konkret, soll ich in die Gemeindeleitung einsteigen, ja oder nein? Ähnlich wie Martin, er hat einen Ruf gehört, er hat ein Ja gefunden, heute war die Einsegnung, und so ist es bei uns, wir überlegen, machen wir das nicht, welche Auswirkungen hat es auf die Familie, auf den Beruf, auf privat. Arthur ist ausgeschieden aus dem Amt, und für ihn gilt genauso wie aber auch für mich, ja, was machen wir mit diesem ganzen Jahr, welche Entscheidung treffen wir, was ist der nächste Schritt, Beruf, sollen wir uns selbstständig machen? Aber nicht nur Martin, nicht nur ich, nicht nur Arthur. Ich bin überzeugt, jeder hier heute Morgen sollte sich die Frage stellen, ja, was mache ich denn mit diesem Jahr? Und das hat was mit dieser Stelle zu tun. In 1. Petrus lesen wir, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns so in vielfältiger Weise geschenkt hat. Ich liebe diesen Ausdruck, Verwalter der Gnade. Wir können die Gnade verwalten, indem wir die Gaben, die wir bekommen haben, einsetzen. Also nicht nur Martin hat die Gabe bekommen, die Aufgabe, Arthur zu überlegen, wie geht's weiter, bei uns, wie geht's weiter. Jeder hat eine Gabe. Jeder, und ich möchte es betonen, jeder hier in dieser Gemeinde hat eine Gabe bekommen, nicht nur die Leute, die hier vorne stehen. Jeder hat sie bekommen. Ich glaube, ich habe das jetzt gut betont. Achtung, es geht weiter. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ein toller Vers. 1. Petrus 4, Vers 11. Jede einzelne Gabe. Also nicht nur jeder hat eine bekommen, sondern es gibt mehrere Gaben. Jede einzelne, vielleicht hast du mehrere bekommen. In Römern lesen wir, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Er zählt dann auf. Aber die Gaben, es ist Mehrzahl, da kommt noch was. Und Paulus warnt den Timotheus sogar, Achtung, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Das heißt, jeder hat eine Gabe bekommen, mindestens. Jeder heute Morgen ist ein Verwalter dieser Gabe. Und es sieht so aus, wir haben eine Gabe, dadurch eine Aufgabe, eine Verantwortung, dadurch eine Berufung, die sich aus dieser Gabe entwickelt und dadurch auch die Aufgabe, die Gemeinde zu bauen, das Reich Gottes hier aufzubauen. Und deswegen geht es heute Morgen um Berufung. Und ich fand es so interessant, wie Gott damals schon das wusste, dass es so relevant ist für heute und es vorbereitet hat. Und ich konnte ein Ja zu diesem Thema finden, auch mich darauf vorzubereiten. Und ich möchte aber ein bisschen weiterbringen. Und zwar, der eigentliche Titel lautet, ich bin verwirrt über meine Berufung. Und ich hoffe, dir geht es genauso wie mir. Ich bin häufig verwirrt. Was ist denn jetzt als nächstes dran? Was mache ich denn jetzt? Ich meine, man hat zwar eine Begabung, eine Berufung, aber ist es Gottes Wille? Und ich möchte das bisschen alles weiterfassen unter diesem Thema. Was ist eigentlich der Platz in meinem Leben? Wo gehöre ich hin? Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und wir möchten es betrachten mit anhand von 1. Samuel 3, 1 bis 10. Und es wird keine klassische Auslegungspredigt mit Hintergrundwissen, Zeitgeschichte, obwohl das auch interessant ist. Es ist Übergang von der Richterzeit zum Königtum und dann von der Stiftshütte, wichtiger Aspekt, zum Tempel von Samuel, war der erste Prophet und der letzte Richter und so weiter. Es wird keine klassische Auslegung sein. Und ich werde theologisch eine Gratwanderung machen. Und zwar, ich werde über den Text schweben und die Theologen unter uns werden leiden müssen, weil ich nicht in die Tiefe gehe. Und da werde ich nur einzige Beobachtungen rausnehmen. Und ich hoffe, es wird euch dann trotzdem was bringen. Nee, ich bin überzeugt, es wird euch was bringen. Okay, seid ihr bereit? Steigen wir ein. 1. Samuel, los geht's. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Eli war der Priester. Seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Ich mache hier eine kurze Pause. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Ich habe das hier rot markiert. Es ist eigentlich eine Zeitangabe, kommt aus 2. Mose, wo es heißt, die Lampe soll von abends bis morgens leuchten, aber die Lampe war noch nicht erloschen. Ich möchte das übertragen auf unser Leben. In Jesaja lesen wir auch, den glimmenden Docht lässt er nicht erloschen. Und das ist für mich eigentlich ein Hoffnungsvers, ein Hoffnungssatz. Und dieser Hoffnungssatz lautet so, es sind vielleicht Dinge in deinem Leben, die du bereust, die nicht so gut laufen. Aber ich sage dir, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Wir haben noch Zeit, die Dinge zu verändern. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass in meinem Leben ich mein Leben verschwende. Aber auch für mich und auch für dich, wenn du dieses Gefühl hast, ich kann dir sagen, die Lampe Gottes ist nicht erloschen, du hast Zeit. Und jemand sagte mal, solange du nicht tot bist, ist Gott am Werk. Solange du nicht tot bist, ist Gott am Werk. Wenn du atmen kannst, dann ist immer noch Zeit. Wir lesen weiter. Da rief der Herr den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe dich nicht gerufen. Der Herr rief noch einmal. Interessant ist, wenn der Herr ruft, ich dachte immer, der Herr ruft so, Samuel oder Martin, du bist berufen. Und man wartet irgendwie darauf, weil ich meine, hallo, hier ruft Gott, Gott ruft. Und was hört dieser Samuel? Er hört die Stimme von Eli. Und er rennt rüber und er ist verwirrt. Ja, warte mal, wer ruft denn jetzt? Was ist das hier für ein Ping-Pong-Spiel? Und es ist interessant, Gott ruft, aber Samuel kennt die Stimme und er hört die Stimme von Eli. Wir gehen danach noch später drauf ein. Wir enden in dieser Passage, Vers 7. Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar geworden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, Samuel. Also er rief nicht so, er rief Samuel. Und er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Erst beim dritten Mal merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich wieder schlafen. Und es soll sein, wenn der Herr dich ruft, sage, antworte, rede Herr, dein Knecht hört. Und Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam, trat hinzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede Herr, dein Knecht hört. Und deswegen lautet die Überschrift auch, ich bin verwirrt über meine Berufung. Ich meine, selbst Samuel, dieser große Prophet, er hat es nicht gleich geschnallt von Anfang an. Und das tröstet mich. Ich bin Christ, ich liebe Jesus, ich liebe die Gemeinde, ich mache Fehler hier und da, aber ich brauche einfach ein bisschen länger, auch um meinen Weg zu finden. Und das ist gut und es ist auch okay. Nun, Berufung, es ist so ein christliches Wort. Ich weiß nicht, es ist heutzutage, habe ich den Eindruck, es ist nicht mehr modern. Man hört zu wenig. Ich weiß nicht, wann du die letzte Predigt über Berufung gehört hast. Ich kann mich nicht so bewusst erinnern. Und es ist ja so, man kommt zum Glauben, früher oder später, und dann kommt das Thema, ja, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Was ist jetzt meine Berufung? Was will Gott in meinem Leben jetzt bewirken? Und es ist gleichzeitig schwer im Alltag, den wir alle zu meistern haben. Wir müssen Rechnungen bezahlen, Arztpraxen besuchen, Kinder hüten. Und jetzt sagst du mir noch, ich soll meine Berufung finden. Manche haben Probleme, ihre Schlüssel zu finden und wir sollen jetzt unsere Berufung finden. Das geht doch gar nicht. Und gleichzeitig gibt es aber auch Tage im Alltag, wenn der Alltag vorbei ist, so diese Nachweihnachten-Tage, dann ist alles weg, dieser ganze Stress. Und die wird bewusst, wenn der Alltag sich gelegt hat, wenn die Rechnungen bezahlt sind, was mache ich denn eigentlich hier auf dieser Welt? Was ist denn mein Platz? Wo gehöre ich denn hin? Und du wirst keine Ruhe finden in deinem Leben durch nichts, durch keine Karriere, durch Sex, durch Geld, Vermögen, Autos, Likes, egal was. Du wirst keine Ruhe finden, bis du nicht eigentlich weißt, wo ist mein Platz in diesem Leben, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Lass uns noch mal kurz zurückgehen, deswegen zu 1. Samuel 3, Vers 1. Und der Junge diente dem Herrn vor Eli, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, Visionen gab es nicht häufig. Ich habe mich gefragt, warum war das so? Warum war das Wort erstmal selten früher? Kurze Zusammenfassung, 1. Samuel 1 bis 3, ihr könnt es gerne lesen, ich mache es ganz kurz. Hanna, die Mutter von Eli, von Samuel, die Mutter, kann keine Kinder bekommen. Sie gibt Gott ein Versprechen, Gott schenkt ein Wunder, sie bekommt Samuel als Kind geboren. Nach 4 Jahren gibt sie ihm Eli, den Priester, ab. Er arbeitet dann im Tempel. Eli hatte als Priester, die haben die geistliche Verantwortung für das Volk. Eli hatte 2 Söhne, lustige Namen, Hophni, Pinhas. Und diese 2 Söhne, man liest in der Bibel, sind ruchlose Männer, Söhne von Bosheit. Sie kannten den Herrn nicht. Und das Problem war, sie waren im Dienst, aber sie behandelten das, was sie da machen mussten, mit den Opfergaben und so. Sie behandelten das wie eine Religion. Es war etwas, ein Job, das macht man halt da, ein paar Tiere schlachten und dann zack, und die waren so frech. Da wurde nicht mal das Fett verbrannt, sondern die haben gleich mit einem Dreizack das Fleisch hergeholt. Und wenn die Leute, die das ernst machen wollten und Gott wirklich ihre Opfer bringen wollten, dann haben sie es einfach weggenommen. Und wenn es jemand nicht machen wollte, weil er gesagt hat, das Fett ist noch nicht verbrannt, haben sie gesagt, ist mir egal, gib das Ding her oder ich drohe mit Gewalt. Also es waren wirklich Leute, die haben nur ihren Job ausgefüllt und haben Gott behandelt und diesen ganzen Dienst wie etwas Gewöhnliches. Sie bereicherten sich, sie schliefen sogar mit Frauen vor dem Tempel. Also das waren wirklich ganz krasse Jungs. Und es geht dann, und man kommt dann, es kommen dann diese Gerüchte zu Eli. Eli, bei dir stimmt was nicht in deinem Haus. Und der Eli redet zwar mit denen, aber es ist ein interessanter Vers, wo es heißt, Eli ehrte seine Söhne mehr wie Gott. Er hat sie zwar ein bisschen, das ist nicht gut hier, schlafen vor der Kirche, das ist nicht so ganz gut mit Frauen, aber komm. Und er hat es nicht weiter verfolgt. Und die Folge war, das Wort des Herrn war selten und es wurde seltener und seltener. Und ich habe den Eindruck, in der heutigen Zeit, das Wort des Herrn ist ja die Wahrheit, in der heutigen Zeit, wir sind voll mit Informationen, wir sind zugemüllt mit Informationen, aber wir haben keine Wahrheit mehr. Die Wahrheit, die wir suchen, die finden wir nicht da draußen. Und wir haben zwar Zugang zu Gottes Wort, Handy überall dabei, zack, es glüht vor meinen Augen. Wir haben Zugang, wir haben Gottes Wort. Ich habe, glaube ich, 4, 5 Bibelübersetzungen. Aber das Problem ist nicht, dass wir nicht Zugang haben. Das Problem ist unsere Einstellung zum Wort Gottes. Unsere Einstellung zum Gottwort. Wir wollen es nicht. Wir behandeln Gottes Wort wie die 2 Söhne zu oft wie etwas Gewöhnliches, das hat keinen Sinn oder es hat keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Ja, Gottes Wort, Bibel lesen, nicht schlecht, aber es hat keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Und deswegen kommen einige in die Gemeinde, die loben Gott, sie beten, sie gehen nach Hause, sind erfüllt. Und einige kommen in die Gemeinde und denen sagt das Wort Gottes nicht. Die sagen dann, Mensch, der Prediger hat heute braune Schuhe und die Musik, das war zu laut, zu leise. Die nörgeln, während andere auftanken. Deswegen ist auch vielleicht in deinem Leben das Wort Gottes oder der Herr redet nicht mehr. Und darum, der erste Punkt, du willst deine Berufung finden, du möchtest wissen, was der Wille Gottes ist in deinem Leben. Lies die Bibel wieder. Lies die Bibel regelmäßig. Und das ist ein Appell, uns ist das bewusst. Aber ich möchte etwas hinzufügen. Nicht nur lies die Bibel regelmäßig, sondern schätze es wert, nicht das Buch an sich, es geht nicht um das Buch, der Inhalt, schätze es wert. Und ich habe gesucht nach einem Beispiel, das diese Wertschätzung verdeutlicht, die wir dem Wort Gottes gegenüber haben sollten. Ich habe gearbeitet als Mitarbeiter beim Friedhof in Rastatt und da war ein Mitarbeiter, er war Friedhofsangestellter, hat dann die Gräber ausgegraben, mit dem Bagger natürlich heutzutage. Eines Tages kommt er zu mir und sagt, es war morgens früh, wir stehen im Vorhof des Friedhofs, ich war 24 Jahre alt, ich war schon 3-4 Jahre dort. Er kommt zu mir und sagt, das ist so eine... Es ist zwar eine emotionale Geschichte, aber es hat mich so verdeutlicht, was Gottes Wort bewirkt. Er sagt, Rudi, du glaubst gar nicht, ich wollte mich umbringen. Auch Friedhofsmitarbeiter bringen sich um, so sarkastisch wie das ist. Ich wollte mich umbringen. Er lebt im Dorf. Im Dorf ist dieser Druck, wie man gesehen wird. Die Leute achten aufeinander, die Familie. Und dann gab es Alkoholprobleme, die haben sehr viel Starkes getrunken. Und er sagt, ich habe diesen Druck nicht mehr ausgehalten, ich wollte mich selber umbringen. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und der Gedanke ist gewichen. Und ich weiß nicht, warum es mir erzählt hat, ehrlich gesagt. Wir haben über den Glauben gesprochen, aber ihm war es wichtig, mir das zu erzählen. Und ich habe mir gedacht, dieser Mensch hat zwei Töchter. Zwei Töchter hätten ihren Vater verlieren können. Hätte er nicht das gesehen und als Ungläubiger hat gesagt, ich möchte Gottes Wort lesen, damit ich meine Seele beruhige. Und es heißt nicht umsonst im Hebräer 4, Vers 12, denn eins müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Achtung, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimen Wünsche und Gedanken erweist. Und deswegen bin ich so froh, Gottes Geist durch sein Wort bringt Wünsche in uns hervor und er zeigt, wo schlechte Wünsche sind, was gute Wünsche sind. Warum möchte ich diesen Weg gehen? Und das alles schaffen wir, wenn wir Gottes Wort lesen. Wenn wir es wieder neu wertschätzen und es wirken lassen in unserem Leben. Lesen wir weiter. Interessant ist, Gott spricht durch sein Wort. Hier spricht er direkt zu Samuel, rief der Herr unten. Der Herr rief noch einmal. Der Herr rief wieder, schon das dritte Mal, liebe Zeit. Und dann das vierte Mal, der Herr rief wie vorher. Gott ist so geduldig mit uns, auch mit mir. Ich bin so dankbar, ich bin auch manchmal so ein Sturkopf. Und Gott macht den Anfang, er ruft, das ist das Wichtige. Gott ruft. Und er ruft den Samuel, Samuel hört es und er rennt zu Eli, diesem alten Mann. Und mir wurde bewusst, wie gut ist es, wenn wir in der Gemeinde, in unserem Leben Menschen haben, die älter sind, die weiser sind. Menschen, die erkennen, dass Gott am Werk ist. Und der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. Immer wenn Gott in deinem Leben redet, kommt es meistens im Kontext einer Beziehung. So wie bei Eli und bei Samuel. Gott spricht im Kontext der Beziehung. Es gibt Ausnahmen, vielleicht Billy Graham und die ganzen Superstars. Aber für dich und für mich, Gott redet in Beziehungen. Ich möchte ein Beispiel bringen. 1. Korinther 1, Vers 9. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Er hat uns berufen, dann denkt man gleich an sonst was. Er hat uns berufen, verbunden zu sein. Das ist ein Beziehungselement. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gottes Stimme manchmal sich anhört wie deine Ehefrau oder wie deine Kinder, dein Ehemann? Manchmal sogar wie ein Esel, also jetzt nicht wie der Ehemann, sondern wie der Esel, weil in der Bibel gibt es sogar eine Geschichte, wo der Esel spricht. Gott spricht durch Tiere in dem Fall. Wie kommt Gottes Stimme in dein Leben? Durch Gedanken, durch Beziehungen mit anderen Menschen, wir verarbeiten Impulse. Und deswegen war ja Samuel so verwirrt. Er hört eine Stimme, er wusste, wo er hingeht, aber Eli war es ja nicht. Und hier ist der Punkt, Samuel, er tat das Richtige, aber er rannte zur falschen Person. Und vielleicht ist es bei dir ja genauso wie bei mir, Gott redet und ich rede dann vielleicht eher mit anderen Menschen, ich gehe oder vielleicht sich im Internet und recherchiere über ein Thema. Und manchmal ist es aber so, dass Gott nicht möchte, dass wir woanders hingehen, sondern dass wir zu ihm gehen, dass wir wieder mit ihm reden. Woher weißt du, ob du jetzt woher weißt du, ob du mit der richtigen Person sprichst? Woher weißt du, dass du jetzt mit Eli reden solltest oder mit deiner Ehefrau oder mit einem Esel? Woher weißt du das? Ganz einfach. Die richtige Person, wie bei Eli, die richtige Person wird dich immer zu Gott führen. Wenn du im Gespräch bist und wie gehen wir weiter, was ist mein nächster Schritt? Die richtige Person in deinem Leben wird dich immer wieder zu Jesus führen. Weil erst dort, in dieser Gegenwart, wirst du die Kraft und die Weisheit bekommen für den nächsten Schritt. Der zweite Punkt darum, du willst deine Berufung finden, du möchtest wissen, wie der Wille Gottes in deinem Leben ist. Gott redet durch Menschen in deinem Umfeld. Es kann deine Ehefrau sein, es kann dein Ehemann sein, es können deine Eltern sein, ein Freund, Bruder, Schwester. Aber die Worte, die diese Person sagt, die führen dich immer wieder am Ende zu Jesus zurück. Nun, wie finde ich jetzt meine Berufung? Samuels Berufung ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist nicht deine Berufung. Martins Berufung ist nicht unsere Berufung. Und Gott hat auch nicht zu mir gesprochen, Kolb, Junior, geh nach Rastatt und predige das Wort. Es sind oft vorhandene Begabungen, Fähigkeiten, die wir haben, natürliche Dinge. Ich kann mich erinnern, damals der Alfred Mailänder, ich war ein junger Kerl, der hat mit mir übers Predigen gesprochen. Er hat in mir eine Saat gesät. Und jetzt weiß ich, Gott hat damals schon gewirkt, durch dieses Gespräch, auch durch diese Beziehung und diese Ermutigung von Alfred Mailänder. Und ich dachte immer, die Berufung, das ist so ein heiliger Moment wie die Bekehrung, du liegst auf Knien, das Licht geht aus oder an, je nachdem. Und bei Samuel, er lag im Heiligtum sogar und er hat es nicht gerafft. Gott spricht und er hat es nicht gerafft. Und ich denke, wir sollten uns lösen von diesem Erwarten, es passiert irgendwas Außergewöhnliches, wie es auch bei Martin nicht der Fall war. Paul hat es auch gesagt, da kam jetzt kein Bibelwort vom Himmel geflogen. Aber was wichtig war, ist, du musst nicht deine Berufung finden und ich muss nicht meine Berufung finden. Wenn wir treu unseren Dienst tun, wird die Berufung uns finden. Ich bin davon überzeugt, das war irgendwie so ein Krampf auch immer, was ist jetzt mein Ding, was muss ich machen? Löst dich von dieser Erwartung, du musst jetzt den nächsten Schritt finden. Und ich finde, das sind sehr gute Nachrichten. Jetzt ist die Frage zum Schluss, wie finde ich denn meine Berufung oder wie findet die Berufung mich eigentlich? Ich finde es interessant, Samuel sagt jetzt hier nicht, der Herr redet, Samuel, tu jetzt einen Dreitageskurs belegen, faste mehr, schlachte 500 Rindschafe und dann bist du dabei und dann tu jetzt irgendwas Frommes. Was Gott sagt, was Eli sagt, ist, wenn Gott wirklich gesprochen hat, das Einzige, was du machen musst, Samuel, geh an deinen Platz zurück. Hör auf, jetzt irgendwelche frommen Aktionen zu machen. Geh an deinen Platz zurück und zwar in die Position zu hören. Zu hören, wenn Gott wirklich redet, deine einzige Aufgabe ist, geh an den Platz zurück und höre. Das ist deine Aufgabe. Und wir lesen, als er an seinem Ort war, in Rot, und der Herr kam und trat hinzu. Es ist ja nicht so, dass Gott sich versteckt. Er versteckt sich ja nicht. Und ich habe einen Eindruck bei uns, Es ist eher so, dass wir in der heutigen Zeit, dass wir uns verstecken vor dieser ganzen Aktivitäten, die wir haben. Wir sind so beschäftigt, Social hier, Social da und Likes und so viel Information, die auf uns einprasseln. Wir sind so beschäftigt und das Problem ist, wir schaffen es nicht mehr zur Ruhe zu kommen, diese Stille auszuhalten. Darum, du willst, der dritte Punkt, deine Berufung finden. Du willst wissen, was Gottes Wille ist in deinem Leben. Der dritte Punkt ist, geh an deinen Platz zurück. Es ist die Frage, wo ist mein Platz? Und ich denke, der Platz ist dort, wo du echt bist. Der Platz ist dort, wo du auf Gottes Stimme hören möchtest. Der Platz ist dort, wo du offen bist für sein Reden, demütig zu empfangen, bereit, seinen Willen in deinem Leben umzusetzen. Es ist der Platz, wo du aus freiem Herzen sagen kannst, rede Herr, dein Knecht hört. Und ich habe gedacht, rede Herr, dein Knecht hört. Man kann meinen, ja, das ist irgendwie so eine passive Haltung. Es ist es aber nicht. Sondern ich muss vorher erstmal alles beiseite räumen, diesen ganzen Müll in dem Leben, dieses ganze Geschäftige wegräumen in meinem Leben. Erst dann bin ich auch bereit zu hören, alles abzulegen. Durch Gottes Wort verstehe ich, wie ich meine Sorgen ablegen kann. Ich kann das alles machen. Und erst dann zu sagen, hier bin ich Herr. Jesaja 6, Vers 5, da heißt es, Jesaja sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, aber wenn du mich heiligst, Herr, hier bin ich. Und Mose sagt, ich bin kein guter Redner, ich kann nicht gut vor Leuten stehen, sie nicht überzeugen, aber wenn du mich berufst, Herr, hier bin ich. Jeremia, ein junger Typ, Herr, ich verstehe nicht zu reden, ich bin zu jung, aber wenn du willst, hier bin ich, Herr. Und ich möchte mein eigenes Leben hinzufügen. Herr, ich fühle mich so oft untauglich, so viel Schuld in meinem Leben. Aber wenn du mich berufst, Herr, hier bin ich. Warum bin ich trotzdem verwirrt über meine Berufung? Auch noch nach wie vor. Und ich denke, eine Antwort, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, eine Antwort ist folgende. Es kann mehrere Berufungen in einem Leben geben. Es kann auch, wie Paul auch gesagt hat, oder Andi, glaube ich, hat es gesagt, dass auch Berufungen auch zeitweise sind. Es können Berufungen auch enden und einige neue kommen hinzu. Ich, durch Alfred Mailänder damals, war die Saat gesät, zu predigen. Ich hatte diese Berufung gespürt und ich möchte als treuer Verwalter dieser Gnadengabe diese Aufgabe umsetzen und daran antworten, diese Verantwortung übernehmen. Aber ich bin auch berufen worden, später ein Ehemann zu sein. Und diese Berufung, ein Ehemann zu sein, ist keine so einfache, auch wenn man eine tolle Frau geheiratet hat. Und dann kommt die nächste Berufung, ich wurde berufen, ein Vater zu sein. Vater von drei Kindern ist eine ziemlich schwere Aufgabe. Aber es ist eine Berufung. Warum? Es ist eine Gabe und eine Aufgabe, eine Verantwortung. Und ich sehe das alles, alles hat auch was mit der Gemeinde zu tun. Wir lesen das auch in der Bibel. Wie schafft man das denn alles, dieses Ganze zusammenzufassen? Wie schafft man das, die alles zu leben auch und diese ganzen Berufungen? Und ich möchte hier die Zusammenfassung bringen. Gott begegnet uns nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag in seinem Wort. Diese Wertschätzung wieder neu zu finden, zu wissen, dass dieses Wort mein Leben verändert. Es hat die Kraft, nicht nur mein Leben zu verändern, sondern mich sogar durch das Leben durchzutragen, bis hin in die Ewigkeit. Wie schaffe ich das? Achte auf Menschen in deinem Umfeld, die reden mit dir. Deine Ehefrau, dein Ehemann, Menschen aus der Gemeinde. Und achte darauf, dass sie dich dann immer wieder zu Gott führen. Und wie schaffe ich das, diese ganzen Berufungen unter einen Hut zu kriegen, die Bereitschaft, rede du, Herr, was ist dran, dein Knecht hört. Gott möchte nicht, dass unser Platz ein Platz ist, wo ich mir mal irgendwas vorstelle. Ah, ich kann mir gut vorstellen, in 3 Jahren möchte ich auch mal predigen oder Musik machen. Darum geht es nicht. Wir müssen heute anfangen, die Dinge umzusetzen. Und ich kann mich erinnern, am 31.12. hat die Nathalie hier ein Zeugnis gegeben, wo sie die Ingrid Wunschig zitiert hat, dass sie gesagt hat, da wo Bedarf ist, und ich höre auf Gott und dann gehe ich da rein und tue es. Vielleicht
habe ich jetzt nicht die allerbeste Gabe, aber diejenigen, die es vielleicht besser machen können, die sind jetzt nicht da, machen es nicht. Ich übernehme den Platz. Und ich fand es gut, dass Nathalie das damals so gesagt hat, weil zu oft verstecken wir uns vielleicht hinter dieser fehlenden Berufung und merken aber nicht, wir sind begabt, wir haben es gelesen, jeder hat eine Gabe und wir sollten sie in der Gemeinde einsetzen. Und wenn es das Gebet ist, und wenn es diese Ermutigung ist, dieses Menschenwahrnehmen in dieser Gemeinde. Deswegen frage ich dich, worauf wartest du eigentlich? Vielleicht wirst du mal berufen werden, eine Mutter zu werden. Aber jetzt, in der Zwischenzeit, sage, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Vielleicht bist du berufen, mal dich selbstständig zu machen, was auch immer. In der Zwischenzeit warte nicht, sondern sag, Herr, hier bin ich. Das Einzige, was der Herr braucht, ist, unser Herr, hier bin ich, uns zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte zum Abschluss folgende Gedanken mitgeben. Gott hat schon immer gesprochen. Gott hat schon immer gesprochen. Manchmal schmerzhaft, manchmal durch Dinge in unserem Leben, die wir nicht akzeptieren können. Und Gott spricht auch heute noch in deinem Leben. Aber was das Problem ist, wir haben die Fähigkeit verlernt, auf Gott zu hören. Unsere Fähigkeit, Gott wahrzunehmen in dieser schrillen und lauten Welt, wir haben es verlernt. Und bevor Samuel in Gottes Namen sprechen kann, musste er erst lernen, auf Gott zu hören, an seinem Platz. Es geht um eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Es geht jetzt nicht darum, die Klarheit zu haben für meinen nächsten Schritt. Soll ich jetzt Ältester werden, ja oder nein? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, an meinem Platz zu sein, meinen Dienst zu tun und zu hören, was der Herr sagen möchte. Es geht darum, ein lebendiges Opfer zu sein, wie es in Psalm 51 heißt. Hier bin ich, Herr, sprich, dein Knecht hört. Sprich, Herr, in meinen Schmerz hinein, das ich vielleicht jetzt habe, aber Herr, hier bin ich. Sprich, Herr, in meine Unsicherheit, weil ich nicht weiß, aber sprich du, Herr, hier bin ich. Sprich, Herr, in meine Arroganz, ohne dich sogar leben zu wollen, aber ich merke, ich brauche dich. Und sprich in meine Ohnmacht hinein, Herr. Ich bin bereit zu hören. Und ich möchte schließen mit 1. Korinther 1, Vers 9. Es ist eine Zusage. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, nochmal dieser Vers, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Ja, Gott ist treu und er wird auch uns, dich und mich ans Ziel bringen. In Jesu Namen. Amen.